Hallo ihr Lieben, liebe Grüße aus Frankreich. Diese Folge wird wieder präsentiert von unserem Werbepartner bestfans.com, der Plattform für Content Creator. Und weil ich immer noch in Frankreich im Urlaub bin, bekommt ihr von uns jetzt einen Mitschnitt von unserer Live-Podcast-Aufnahme vom Kinky Market vor ein paar Monaten mit der tollen Jasko Fiede. Ein ganz, ganz toller Talk. Hört rein. Viel Spaß. Meinen Podcast erzählen. Wir haben vor einem guten Jahr damit angefangen und das ist ein sehr spannendes Projekt für mich, weil ich eine Person bin, die sehr gerne redet. ja, es schallt so ein bisschen, ne? Das macht so. Hört ihr das? Ist es unangenehm? So bum bum. Ja? Okay, jetzt ist besser. Ja, jetzt ist besser. Perfekt. Dankeschön. Genau, und der Liptease-Podcast ist deswegen entstanden, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es gibt so viele Sachen, worüber man reden kann in der Erotikbranche, weil ich bin, genau, huch, jetzt Hund neben Hund. Also der Liptease-Podcast ist präsentiert von Beate Use TV und mit mir Gabi Gold und meinem Kollegen Tim Grenzwert, der auch Erotikfilmproduzent ist und mit dem ich tatsächlich auch meinen ersten Porn gedreht habe damals. Und ja, und wir haben irgendwann irgendwie beschlossen, es braucht irgendwie einen Podcast für die Erotikbranche. Oh, guck mal, jetzt kommt unser Glühwein, Jasko. Oh, danke, mein Schatz. Applaus an meinen Schatz. es braucht einen Podcast, der über die Erotikbranche redet, aber nicht nur über die Erotikbranche, sondern auch einfach mit Leuten redet und über Themen, die einfach mit Sexualität und so zu tun haben. Und und ich glaube, der Liptease-Podcast deckt da eine breite Masse ab und hat einen besonderen Approach, sich dem Thema zu nähern. Wir haben ErotikdarstellerInnen im Podcast. Wir hatten einmal eine Person aus einem Film-Podcast bei uns, mit dem ich zum Beispiel über Sexszenen in Filmen geredet habe. Also es muss nicht immer Sex-Work sein, sondern es kann auch einfach jemand zu Gast sein, der was zu sexy Themen zu sagen hat. Und ich würde sagen, wer hat das nicht? Also jeder kann potenziell Gast sein, der Lust hat, mit mir zu reden. Und Liptease, ihr findet den überall, wo es Podcasts gibt, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. So viel dazu. Genau, ich bin Gabi Gold, ich bin Erotikdarstellerin, wie Slavik gesagt hat. Ich habe schon kinky Partys gemacht, unter anderem mit Slavik. Ich habe Escort gemacht, das war so, glaube ich, mein erster Sexjob. Hab Pornos gedreht, aber mache mittlerweile eher meinen eigenen Content und eben diesen schönen Podcast. Und möge erstmal reichen zu mir. Am Ende würde ich gerne eine kleine Fragerunde machen. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Und jetzt würde ich erstmal gerne, ich würde gerne Jasko Fiede vorstellen, mein Gast, beziehungsweise würde ich dich bitten, dich einmal selber vorzustellen, weil ich finde das irgendwie immer ein bisschen cooler.
Danke, Gabi. Hallo von mir, ich bin Jasko Fiede, ich bin auch Pornodarstellerin, ich bin seit einiger Zeit auch irgendwie so ein bisschen interessiert daran, auch Filme in Regie zu führen, das mache ich jetzt, plus meinen eigenen Content, ähnlich wie du. Das erstmal so dazu, das habe ich mit sexy Themen zu tun, seit 2015 bin ich, glaube ich, mit dabei und habe in queer-lesbischen Produktionen damit angefangen. Und ja, das hat mir Spaß gemacht. Ne?
Und du bist aus Berlin oder hast schon immer das in Berlin gemacht?
Oder? Ja, ich komme eigentlich aus Köln, so aus der Ecke Köln, aber Köln. Und habe, als ich noch in Köln gelebt habe, angefangen mit meinem ersten Film, den ich mit Good and Green gedreht habe. Das ist eine lesbische Regisseurin. Und genau, das war das erste 2015. Ja. Und jetzt habe ich mich, also ich habe damals auch noch andere Sachen gemacht. Ich komme so ein bisschen aus dem kreativen Bereich und mache das jetzt nur noch.
Ja. Mhm. Mega. Und ich weiß, dass du was machst, was mich total interessiert, was ich total spannend finde. Wir haben ja davor schon mal kurz drüber geredet. Und zwar Bist du Teil von einer Oper, aber du singst da nicht, oder doch?
Ich singe tatsächlich. Doch.
Du singst da auch?
Wir haben auch Gesangsteile, aber keine wow. Solo. Komischerweise okay. habe ich kein Solo bekommen. Aber doch, ich singe auch. Es ist eine Opernperformance.
Und da geht es ganz schön heiß zur Sache. Also es ja. gibt Live-Sex-Performances auf der Bühne im Rahmen einer Oper. Ne?
Genau, richtig.
Die heißt Sancta. Ich weiß nicht, ob Leute davon schon mal gehört haben.
Das und ist meine Kollegin, by the way.
Ah, perfekt. Ja, mega. Und ich finde es ja, total, total spannend, weil ich mir vorstelle, das ist nochmal was ganz anderes. Ne? Vielleicht du und ich kennen die Arbeit vor der Kamera und da irgendwie Sex vor der Kamera zu haben. Ja. Aber wie ist es auf einer Bühne und was hat das überhaupt mit dieser Oper auf sich und dann hat man da Sex auf der Bühne, wie kann ich mir das vorstellen? Ich finde es crazy.
Also es ist im Prinzip, es ist ein Stück von Florentina Holzinger, ich weiß nicht, ob sie dir was sagt, es ist eine Choreografin, die viele, die viel eben mit dem Körper arbeitet generell, ohne jetzt zu sehr für sie sprechen zu wollen oder sowas, aber genau, das ist immer irgendwie Thema gewesen, Körperlichkeit. Und die hat jetzt Anfang dieses Jahres eben mit der Arbeit an Sancta begonnen. Das ist eine Opernperformance, eine kollaborative Arbeit mit verschiedenen Opernhäusern hier in Deutschland. Und das haben wir jetzt dieses Jahr erarbeitet. Und ich wurde ganz konkret auch für den Sexteil gefragt, weil es dreht sich um die Kirche, die Weiblichkeit in der Kirche und die Unterdrückung. Und ja, du musst das unbedingt gucken kommen, natürlich.
Ja. Ja. Ihr wart gerade erst in Berlin, ne? In der Volksbühne?
Ja, ja. Genau. Richtig. Und wir sind jetzt zwar in einer längeren Pause, aber dann auch wieder auf Tour ab nächstem Jahr. Und genau, ich bin halt unter anderem für den Sex auf der Bühne da.
Ja. Ja. Crazy. Und das, also wie kann ich mir das, also ich muss es wahrscheinlich, wir müssen uns genau, wahrscheinlich einfach sehen, alle angucken. Genau, wahrscheinlich, so, du sollst auch gar nicht so viel spoilern. Hast du das Gefühl, also wie findest du, ist die Reaktion aus dem Publikum? Also kommen, die Leute werden schon dahin kommen und die erwarten das schon. Oder gibt es diesen Schockmoment bei Leuten?
Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaube, dass Florentina sowieso dafür bekannt ist, dass Leute von ihren Stücken geschockt sein können. Das kann, glaube ich, passieren, weil sie eben Elemente nutzt, die für viele Menschen vielleicht nicht so ganz üblich sind. Dazu gehören Piercings und so weiter und so fort. Mhm. Blut, ob es jetzt real ist oder fake ist, sowas gibt es einfach auf der Bühne. Und von daher, wenn man ihre Arbeit kennt, glaube ich, ist man nicht mehr so geschockt, wenn man das gar nicht kennt. Und dann ist das jetzt schon so gewesen. Und Sancta hat sehr viele Leute geschockt. Mhm. Da gab es dann so einen kleinen Medienwirbel und sowas. Aber ja, ich finde das ja eigentlich ganz gut, wenn Leute mal geschockt
werden. Ja. Ist es für dich so, dass du auch, wenn du deine KollegInnen auf der Bühne performen siehst oder selber das machst, ist es auch crazy für dich oder ist es so, dass du diesen Schock nicht so wirklich in dir hast? Oder also na klar bist du nicht mehr geschockt, aber verstehst du noch und versteht dein Körper noch, dass es schon crazy ist, was ihr macht? Oder ist es wirklich täglich Brot so ein bisschen?
Ich glaube, man gewöhnt sich natürlich daran, wenn man durch so einen Kreationsprozess geht und weiß, was auf der Bühne passiert. Aber ich bin in erster Linie geschockt, dass ich auf der Bühne stand, weil ich habe noch nie vorher Bühnenarbeit gemacht. Das war der einzige Schock für mich. Und ja, aber ein sehr guter Schock.
Ja. Ja. Ich habe 13 Jahre Jazz und Modern getanzt und dann halt auch manchmal super. Auf der Bühne. Genau. Geil. Und deswegen, das ist halt was ganz anderes. Also wir haben wirklich nur Jazz und Modern getanzt. Aber es ist, als ich dann angefangen habe, vor der Kamera zu stehen, ist es wirklich, es ist teilweise ein ähnliches Gefühl, weil du einfach in einer Performance-Situation bist, aber es ist auch irgendwie was total anderes. Und also alleine, wenn du von der Kamera performst, Sex performst, bist du mir meistens irgendwie in einem Raum. Ne? Also vielleicht mit anderen Leuten, aber okay. Aber wenn ich mir vorstelle, jetzt auf einer Bühne in einem riesigen Saal vor ganz vielen Leuten nackt zu sein, das ist ja, da ist ja viel mehr Raum. Hat es dich erstmal Überwindung gekostet, obwohl du halt so Sexwork gewohnt bist?
Ja, total, ehrlicherweise. Also ich habe das Gefühl, ich kenne die Kamera ja sehr gut, die Kameraarbeit, und ich weiß ganz genau, wie ich meinen Körper bewege und wie ich mich in solchen Momenten fühle. Und dann auf die Bühne zu gehen und da irgendwie, sagen wir mal, alltäglichere Bewegung einfach zu machen, nackt, war eine komplette Umstellung und Überforderung, ja. Ich war wirklich richtig schüchtern. Mhm. Und das habe ich halt vor der Kamera gar nicht, ja. Natürlich irgendwie. Und Das hat ein bisschen gedauert. Ja. Das war aber auch, also es ist unfassbar spannend. Ja. Und dann hat das eine große Befreiung irgendwie so, auf der Bühne zu sein und unser ganzes Cast ist nackt und ja. Dann ist das irgendwie auch wahnsinnig verbindend und schön. Ja.
Kommen die Leute, die Sexszenen dann performen, alle außer Sexarbeit? Oder gibt es auch Leute, die sowas zum ersten Mal auf so einer großen Bühne Richtung Sexy Stuff machen? Ja. Wahrscheinlich kommen die alle aus dem Sexwork, oder?
Es gibt nur quasi mich und meine Co-Performerin auf der Bühne. Und das ist eine von Florentinas Kernleuten. Ja. Und die hat gesagt, ich will das machen, ich habe dazu Lust. Ich finde das spannend und ich setze mich dem so aus. Und das war unfassbar gute Zusammenarbeit.
Ja. Ja, perfekt. Wie viele Aufführungen haben schon stattgefunden? Weil ich glaube, es waren zwei über ein Wochenende jetzt in Berlin gerade erst und davor. Und was kommt noch?
Oh Gott, also das, was kommt, kann ich gar nicht so richtig sagen. Das wird auch gerade noch so ein bisschen entwickelt. Aber wir hatten, glaube ich, ich weiß es nicht, wie viele Shows. 10. Wir waren jetzt in, also... Warte, ich weiß es nicht ganz genau, ehrlicherweise.
Ist nicht schlimm, aber ein paar gab es schon.
Ja.
Und jetzt gerade letztens wart ihr in Berlin und wo es jetzt hingeht, steht ein bisschen in den Sternen, oder?
Ja, und dann, aber definitiv ist, dass wir in Stuttgart, im nächsten September wieder in Stuttgart sind, okay. Im großen Opernhaus.
Und also gut, Stuttgart, ja. Baden-Württemberg, ich stelle mir das schon, merkt man vom Klientel her einen Unterschied zu dem Publikum in Berlin, weil jetzt, also mal ganz... Ehrlich würde ich jetzt irgendwie denken, in Berlin ist das Publikum vielleicht ein bisschen offener.
Ja, und die Arbeit ist hier halt auch einfach bekannter. Mhm. Also Berlin war jetzt, weil wir nur zwei Tage hatten, einfach krass, weil es eine Art Heimspiel war. Und dann waren natürlich alle Freunde da. Deshalb, das war irgendwie schon ein bisschen was anderes. Aber trotzdem mischt sich... Also ist das Publikum in meiner Beobachtung relativ durchmischt. So die typischen OperngängerInnen und aber auch junge Leute, die ihre Arbeit kennen. In allen Städten, in denen wir waren.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade die Frage wirklich beantwortet. Berlin war einfach nur sehr aufgeladen. Ja. Und auch nur, weil wir nur zwei Performances hatten.
Ich glaube, ich habe auch gelesen, dass es gab sowas wie eine Demo davor.
Ja, also eine Anti-Demo.
Was ist das? Eine Anti-Sex-Demo? Oder?
Ja, also so fundamentale Christen, die da vor den Häusern immer gebetet haben.
Oh, wow, okay.
Um das wieder gut zu machen, was wir da auf der Bühne machen vor Gott.
Naja, aber es gibt Schlimmeres, ne? Wenn andere Leute, also ihr könnt ruhig versuchen zu kompensieren, was ich in euren Augen so schlimm mache. Also.
Nee, wir fanden es irgendwie nett, das war ja auch sehr friedlich, aber auch ein bisschen nervig.
Ja. Aber ich glaube, das ist halt auch was denn, also einerseits die Idee, okay, Sex passiert auf der Bühne, erstmal okay, crazy, dann im Rahmen einer Oper, okay, crazy und dann wird noch genau damit gespielt, mit diesem Kirche und Sex, ne? Also gut, ja, groß Blasphemie, oh mein Gott.
Ja, ganz genau darum ging es auch, das stimmt. Aber... Ja, so sollen halt beten. Sorry, ich bin da ein bisschen zynisch, glaube ich, weil das irgendwie keinen Sinn macht. Man sieht in jeden unterschiedlichsten künstlerischen Arbeiten Gewalt und Sex. Und selbst wenn es nur gefaked ist, heißt es nicht, dass es weniger krass ist. Ja. Und wir sehen überall eben Gewalt.
Also
Sex, was die anprangern, ist natürlich so die Gewalt und der Sex und so, aber das sehen wir überall andauernd und ich weiß nicht, wo genau das Problem ist.
Das ist ja eh so ein Riesending, ne? Auch im Hinblick auf irgendwie Sexszenen in Filmen oder so und dann hast du halt so viel, du hast so viel Gewalt und das ist halt alles okay. Also klar hast du irgendwie FSK-Beschränkungen oder so, aber bei Sex machst du sehr, sehr schnell irgendwie eine Linie und bei Gewalt kannst du eine Menge zeigen oder rasende Autos oder so.
Total,
Ja.
Ja, die Clickbait-Headline war ja, 18 Leute kollabieren, weil lesbischer Sex auf dem Kreuz stattfindet. Was mir natürlich sehr gefallen hat.
Ja, provozierst du gerne, Jaske?
Nein, aber also vielleicht.
Ja. Ich find's, wir alle vielleicht ein bisschen.
Wir alle vielleicht ein bisschen, ja. Provozierst du gerne?
Ja, also ich muss in einer Stimmung dafür sein. Manchmal gehe ich auch gerne in der Masse unter. Also manchmal bin ich auch gerne ein bisschen invisible. Es kommt irgendwie auf meine Stimmung an. Aber manchmal provoziere ich auch wirklich gerne.
Ja.
Und manchmal mache ich auch so Sachen und denke mir so, na komm doch, hab doch die Diskussion mit mir. Ich bin prepared. So.
Ja,
ich weiß, was ich mache. Ich weiß, warum ich es mache. Und ich habe gute Argumente. Also das ist halt das Ding. In der Regel kommt ja auch gar keiner zu dir wirklich und sagt, ey, finde ich voll scheiße, was du machst. Ja. Das kommt dann irgendwie hintenrum oder irgendwie, keine Ahnung, natürlich, fühlen sich Leute vielleicht auch stark in einer Gruppe, bei so einer Demo oder so, aber wirklich, dass dich jemand approachen würde. Ja. Deswegen hatte man es ja auch ganz oft, wenn man irgendwie private Gespräche anfängt zu haben mit irgendwem oder irgendjemand neu kennenlernt und dann irgendwann auf den Tisch kommt, ja, okay, ich mache irgendwie Sexwork. Ach krass, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Wieso? Weil du dich mit mir gut unterhalten kannst? Ja. Hättest du das nicht gedacht?
Natürlich.
Also ist es irgendwie, warum? Es ist irgendwie ziemlich schade.
Das stimmt.
Ja.
Aber Frage, deine Party, die du machst, ne?
Nicht mehr. Ich mache leider keine Partys mehr. Das ist schon Jahre. Aber was wolltest du fragen? Macht das auch Sinn so?
Ja, ob das sowas ist, wo du da provozierst und ob ich da mal komme.
Wenn ich jemals wieder eine Party mache, dann kannst du da auf jeden Fall kommen. Aber es waren so Kinky-Partys und Sex-Partys, alles kann passieren, aber nichts muss. Das finde ich bei so Sex-Events total wichtig, dass Leute auch wissen, dass sie nicht den ganzen Abend über beobachtet werden und dass auch nicht da auch niemand eine Strichliste führt, wie oft du irgendwie mit irgendwem rummachst. Ja. Und weil wenn du auch mit niemandem rummachst, ist es vollkommen okay. Und dann ist es eine gute Sexparty. Ja. Wenn die Leute das Gefühl haben, sie müssen nicht unbedingt was machen.
Verstehe genau.
Und das war damals auch oft die Situation, dass wir Leute da hatten, die das erste Mal auf so einer Sexparty waren und die dann zu mir kommen und so meinten, oh Gott, weißt du was, ich danke, dass du das machst, weil ich kann ja hier auch einfach nur sitzen, meinen Wein trinken und gute Gespräche haben. Ich dann so, perfekt, genau das ist es. So, weil niemand beobachtet dich die ganze Zeit. Ja. Es geht mehr um das Mindset, ob du das Mindset hast, dich in diesen Space zu begeben und ob du irgendwie eine gute Zeit haben willst mit diesem Vibe und ja, ob du cool und offen bist, so. Aber du musst mit deinem Körper nichts machen, was du nicht machen willst. Ja. Wenn du dich nicht mal unterhalten willst, ist es okay.
Ja.
So,
ja. Ich habe vor Jahren eine Zeit lang in Kanada, in Toronto gelebt. Und da bin ich in die Kink-Szene gekommen.
Ist da groß auch so ein bisschen, oder? So, also in den Hauptstädten in Kanada, habe ich auch in Montreal, ist auch so. Ja.
Genau, also damals war es. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist. Ich war zu lange nicht zu Besuch, aber damals war das riesig und so schöne, spannende Partys. Und was du gerade beschrieben hast, habe ich halt auf den Partys da auch erlebt. Ja, das ist einfach ein guter, toller Vibe. Und ich war mal in Montreal beim Fetisch Weekend, was auch mega cool war.
Das ist sehr, sehr cool.
Hallo ihr Süßen, jetzt willkommen zu unserer Werbeunterbrechung. Da ich noch beschäftigt bin mit ganz fleißig Urlaub machen in Frankreich, inklusive Nacktbaden, in Paris rumlaufen und allem, was dazu gehört, wird die bezaubernde Mika Nox jetzt an meiner Stelle etwas euch erzählen über Best Fans. Und ich würde sagen, ich gebe das Mic ab an Mika.
Hallöchen, ihr Lieben. Ich bin Mika Nox, Erotik-Influencerin, Content-Creatorin und ganz wichtig, eine richtig treue Hörerin vom Liptease-Podcast. Und ich freue mich total, dass ich heute hier dabei sein darf und euch was richtig Cooles vorstellen kann. Denn ich möchte heute allen Creator-Kolleginnen und Kollegen da draußen eine Plattform empfehlen, die für mich echt ein Gamechanger war, nämlich bestfans.com. Und ich bin da schon eine ganze Weile aktiv. Ihr findet mich dort übrigens auch unter Mika Nox. Und ich kann euch sagen, meine Erfahrungen mit Bestfans sind wirklich durchweg positiv. Denn was mich sofort überzeugt hat, ganz klar, 90% Auszahlung. Ja, ihr habt richtig gehört, 90%. Und das Ganze auch noch stornofrei. Das finde ich fair und genau das, was wir Creator verdienen. Und wisst ihr, was ich besonders liebe? Es funktioniert genauso einfach wie andere Social-Media-Plattformen wie Instagram zum Beispiel. Denn auf Instagram teile ich mein Leben, meine Reisen, meine Gedanken. Aber auf Best Fans jetzt nochmal intimer. Denn hier biete ich meinen Fans echte VIP-Einblicke, authentisch, sexy, persönlich und das ganz ohne Shadowband, nur weil ich mal ein bisschen mehr Haut zeige. Denn so bin ich eben authentisch, selbstbewusst, sexy und genau das lieben einfach meine Fans. Und was mir auch noch super wichtig ist, Flexibilität. Denn ich bin viel unterwegs, ich reise gerne, ich entdecke ganz viele neue Kulturen gerne und mit Best Fans kann ich einfach von überall aus arbeiten. Letzte Woche zum Beispiel, da war ich in Miami und ich habe meine Community einfach direkt mitgenommen. Strand, Sonnenuntergänge, Cocktails und natürlich ein paar spicy Bilder und Videos. Das Ganze nehme ich dann einfach mit dem Handy auf, lade es direkt bei Bestfans hoch. So einfach ist das. Kein Stress, keine Grenzen, nur ich und meine Community. Also Leute, wenn ihr Creator seid und es vielleicht noch werden wollt, schaut euch bestfans.com unbedingt mal an. Und ich bin mir sicher, ihr werdet genauso begeistert sein wie ich. Und jetzt gönnt euch weiter die neue Folge vom Liptease Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Eure Mika Nox. Kussi.
Jaske, ich würde noch gern mit dir über ein Thema reden. Ich muss noch ganz auf die Uhr gucken. Ah ja, sehr gut. Ja, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Ich muss immer ankündigen, wenn ich irgendwas nebenbei mache, weil ich bin immer so, ich will die Person, mit der ich rede, immer angucken. Ich habe schon vorher gesagt, selbst wenn ich Notizen habe, hilft mir das gar nicht, weil ich will ja nicht die ganze Zeit so halb. Deswegen, ich muss dann einmal ankündigen, ich muss mal auf die Uhr gucken. So halten, ja. Ja, oder so, ist so ein Teleprompter. ich würde mit dir gerne über ein Thema reden, was mir sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, da können wir vielleicht ein bisschen was zu sagen. Weil ich in meinem letzten Podcast, kann ich ja einfach mal so anteasern, in meinem letzten Podcast hatte ich zu Gast Lea Holzfurtner. Der Podcast kam letzten Donnerstag raus. Und richtig coole Frau, wir hatten richtig coole Gespräche. Sie macht selber einen Podcast, hat ein Buch geschrieben, einen Workbook für Personen mit Vulva über Orgasmen. Also richtig nice. Cool. Und dann gab es so einen Moment im Podcast, da hat sie zu mir gesagt, dass ich ja eher dem Mainstream angehöre, beziehungsweise aus der Mainstream-Porn-Ecke komme. Und da war ich erstmal so ein bisschen von Dates irgendwie geklatscht, weil, und das hat mich halt total, saß da irgendwann so erstmal, nee. Mhm. Und zweitens, warum? Und drittens, warum sagst du das? Weil ich diese Unterscheidung zwischen Mainstream-Porn und, nennen wir es, feministischer Porn oder Alternative-Porn, ich weiß nicht, ob diese Unterscheidung so doll sein muss. Ja. Und ich weiß, dass ich so auch wahrgenommen werde zum Teil. Und ich glaube, dass wenn wir aus diesem Mindset heraus approached werden würden, würdest du eher für die alternative Szene kontaktiert oder in Frage kommen und ich eher für die Mainstream-Szene. Also nicht, weil wir uns dafür entscheiden, sondern weil sich irgendjemand anders dafür entscheidet. Ja. Und deswegen würde ich mit dir darüber gerne ganz kurz reden, wie du das irgendwie siehst, wie wichtig es ist, diese Unterscheidung zu machen, gerade weil wir in Berlin auch, würde ich sagen, in der Hochburg dieses Begriffes alternativ leben. Was denkst du?
Ah, ich weiß, wir hatten das ja ganz kurz im Vorgespräch. Ne? Dieses Thema um die Labels nervt mich persönlich sehr oft. Ja. Irgendwie. Weil ich es einfach schwierig finde, das zu unterscheiden. Vor allem, wenn es um so Begriffe geht wie ethisch, feministisch und so weiter und so fort. Ich weiß nicht. Ich würde mir wünschen jetzt, dass egal für wen ich arbeite, egal was das für eine Produktion ist, dass die Bedingungen ethisch sind, also ja. Alle werden gut behandelt, so nach dem Motto, um das runterzubrechen, aber ja, ich weiß es nicht, ich tue mich da wirklich so schwer mit und bin damit auch sehr schnell überfordert, aber ich halte es teilweise nicht für so sinnvoll, ja. Weil das ist ja, da kommt ja irgendwie so eine Wertung mit, so Mainstream ist schlecht, alternativ oder so ist gut und das stimmt einfach überhaupt nicht, ja. Und ich weiß aber auch, was du meinst mit so, mit den Erscheinungsbildern und wie man dann eingeordnet wird und wofür man gecastet wird, also so typisches Typecasting. Das spüre ich total, weil ich werde für einige Produktionen auch gar nicht mehr angefragt. Ich habe zu viele Tattoos, mein Körper sieht so und so aus. Also das habe ich schon auch konkret gespiegelt bekommen. Zu viele Tattoos, zu dick, zu queer. Für die Produktion. Und dann natürlich, ich verstehe das, wenn eine Produktion sagt, wir wollen die und die Bilder generieren und wir wollen so erscheinen, dann verstehe ich, dass ich vielleicht da nicht immer so reinpasse, aber ich finde es natürlich total blöd.
Und hast du das Gefühl, das sind die Mainstream-Sachen? Oder okay, gut, ja, du benutzt ja. Das Wort auch nicht gerne, aber es sind so die Mainstream-Sachen, die dich dann da ablehnen? Oder...
Ja. Ja, ich würde schon wahrscheinlich Mainstream sagen, okay. Weil unter Mainstream verstehe ich eigentlich eher so die Reichweite von Sachen.
Ja, oder das ist halt auch die Frage, was ist eigentlich Mainstream? Ne?
Ja, das, was willst du erreichen, wie bringst du dein Produkt raus und so. Und ich glaube, im Mainstream hat man eine gewisse Reichweite.
Ja.
Und das und da herrscht wahrscheinlich so ein Wunsch an ein spezifisches Bild. Und da wird ja total stark, Labels werden ja immer und überall benutzt.
Ja.
So. Wie soll ich sagen?
Ja, nee. Ich verstehe das nur eins. Also genau, also zu queer kann ich mir halt auch durchaus vorstellen. Ich hatte ja vor, also nicht, dass du zu queer bist, das ist nicht die Information, die ich mir gehört habe. Es geht gar nicht richtig.
Gar nicht zu queer.
Sondern dass wenn man irgendwie zu lesbisch aussieht zum Beispiel, dass man dann so sagt, ja, aber warum soll ich dich für eine Boy-Girl-Szene buchen, wenn du so lesbisch aussiehst? So, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, das verstehen die Leute irgendwie nicht und das ist halt mit wahrscheinlich zu queer gemeint.
Mhm.
Zu dick finde ich krass.
Ja.
Hat dir das jemand gesagt?
Ja.
What the fuck? Das finde ich, das sage ich eigentlich immer, dass ich das ist eine riesen tolle Sache, die ich über die Erotikbranche finde, und da finde ich das auch sehr übergreifend, also auch Mainstream, dass ich finde, dass du es gibt ja für alles einen Abnehmer, eine Abnehmerin.
Ja, genau,
weil,
natürlich.
Weil also Sexualität ist ja, also es gibt ja gar keinen zu dick und zu dünn und zu groß und zu klein und sowas. Deswegen, weiß nicht, also das habe ich wirklich, das ist krass.
Ja.
Aber wer weiß, wer das auch war. Vielleicht ist halt auch das Ding, dass eine Person ja auch nie stellvertretend für eine ganze Gruppe an Produktion oder so spricht und dann halt vielleicht, je nachdem, mit wem man Kontakt hat, dann irgendwie. Ja.
Ja. Ich persönlich finde es halt spannend, wenn man nicht nach irgendwelchen Schemata geht und du bist zu brünett, du bist zu blond, du bist zu dies, zu das, sondern dass man Bilder schafft, die aufregend sind, mit Menschen, die einfach tolle Performende sind, und dann auch das Bild so ein bisschen verändert von, was können wir hot finden, was ist da draußen typisch hot oder so, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also wie verändert man vielleicht auch so ein Bild, so eine Blickweise auf Erotik und Sex?
Ja.
Und das schafft man vielleicht durch ein bisschen mehr Diversität, sage ich mal, und castet vielleicht die lesbisch aussehende Person für genau die Szene, weil es aufregend ist und schön ist und hot sein kann. So.
Ja. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Meine Freundin verlässt den Raum.
Jetzt du bist jetzt abgelenkt.
So, wir können jetzt aufhören. Tschüss, ich habe das eigentlich alles nur für Sie.
Das war sehr nett mit dir heute Abend.
Was soll ich denn sagen? Weil du vorhin auch gesagt hast, unethisch, ethisch. Also ich finde es auch immer ganz schwierig, wenn man irgendwie anfängt zu sagen, dass Mainstream, also das wird ja wirklich teilweise gesagt oder vermittelt, dass Mainstream-Porn irgendwie unethisch ist und wir müssen irgendwie alternativ und feministisch und sonst was werden. Ich bin selber Feministin, so ist es ja gar nicht.
Ja.
Aber was versteht man darunter? Und ich kann ja auch wie eine Barbie-Puppe rumlaufen und trotzdem Feministin sein. Und ich finde es sehr oberflächlich, wenn jemand mir gegenüber irgendwie zu mir irgendwie sagt, ich wäre doch Mainstream. Also das hat mich wirklich ein bisschen...
Oh nein.
Nee, aber alles gut. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Gespräch. Und genau zu diesem unethisch-ethisch, ich finde, und ich habe da auch mit Paulita Pappel viel drüber geredet, tolle Autorin, tolle Darstellerin, auch Pornoproduzentin, auch in meinem Podcast. Und die ist auch der Meinung, wir sind uns da sehr einig, dass dieser Begriff von, also alles, sobald es unethisch ist, ne, also sobald irgendwie eine Konsentgrenze überschritten wird oder so, ist es also ja auch gar keine Erotik mehr. Also dann ist es ja gar keine Erotik und keine Pornografie mehr, denn es ist halt wirklich eine Grenzüberschreitung, und das sollten wir ganz klar auch so benennen.
Dann
also
ist es Gewalt, wie du...
Ja, es ist Gewalt, genau, richtig. So. Und dann, also was ist unethischer Porn? Das ist doch dann kein künstlerisches Endprodukt mehr. Also das ist doch, das sollten wir doch genau als das sehen, was es ist, und zwar Gewalt. Und darüber sollten wir reden und auch einladen, Leute zu reden.
Ja, finde ich auch. Ich meine, ich habe da auch natürlich schon irgendwie viel drüber nachgedacht, weil mich auch Szenen interessieren, die vielleicht so ein bisschen an so eine Konsentgrenze gehen. Sagen wir jetzt mal, wenn wir irgendwas Hardcore-mäßiges drehen möchten oder auch mit Fantasien spielen, die im konventionellen Sinn da auf jeden Fall eine Grenze überschreiten. Zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal Abduction-Porn oder sowas.
Dass irgendjemand entführt wird dann irgendwie irgendwas passiert.
Wie macht man das? Weil die Fantasie ist ja nicht schlecht. Und wenn man Darstellende hat...
Fantasie haben, glaube ich, auch wirklich... Also, die ist da bei einigen Leuten. Ja.
Genau, das kann ja sein. Und deshalb, wie stellt man sowas dar? Wie stellt man sowas dar? Wie macht man klar, dass die Bilder, die dann produziert werden, auch irgendwie in einem Konsentrahmen stattgefunden haben? Ja. Also ich verstehe das Gespräch über ethisch und unethisch, aber ja. Das bedarf ja dann irgendwie einer Rahmung, dass klar ist, diese Dinge passieren im Einvernehmen. Ja. Egal, was die Bilder zeigen. Natürlich nicht egal, aber wir haben halt Fantasien, die nicht nur Vanilla sind. Und dann ist es doch spannend, auch herauszufinden, wie stellt man das dar und macht einem Publikum klar, dass das positive Bilder sind.
Genau, ich habe zum Beispiel für Kink gearbeitet.
Mega, okay,
ich liebe sie. Ja, es war super, super, es war super
was
cool.
Hast du gedreht?
Ich habe mit Derek, der hieß, glaube ich, Derek. Ich kam zu dem Shoot, das war eigentlich ganz cool. Ich kam zu dem Shoot und man halt hat vorher auch so eine Liste bekommen, was willst du machen? Also sie machen halt so kinky BDSM, relativ Hardcore-Stuff. Und dann musste ich halt ankreuzen, so was ist okay für mich? Und so musst du ja in der Regel vor einem Dreh, aber da nochmal spezifischer, weil es halt kinky Stuff ist und auch Hardcore werden kann. Und dann hatte ich halt so ein bisschen Angst, dass der Darsteller, mit dem ich das drehe, auch gebucht wird wie ich. Und ich war halt es war klar, dass ich die submissive Rolle hätte oder habe. Und wenn ich mit jemandem in einem kinky Kontext Sex habe, dann muss der auch, wenn der der darf nicht dominant spielen. Also der muss dann auch dominant sein. Deswegen hatte ich halt Angst, dass die halt den Darsteller nur so buchen wie mich und das dann halt, okay, whatever, sei mal dominant jetzt. Und dann kam ich aber zu dem Shoot. Und das war ganz cool und dann habe ich ihn getroffen und ich war so, und es ist meine erste Szene für King, es ist auch deine erste Szene, und er war so, nee, ich arbeite für dich schon 10 Jahre, ich bin so Standard-Dom hier. Und ich war so, oh Gott, zum Glück. Weil nur dann kann ich mich wirklich fallen lassen, ja, weil ich bin kinky und ich kann mich fallen lassen, aber ich muss auch das Gefühl haben, dass ich halt in den Händen irgendwie, in jemandes Händen bin, der irgendwie ein bisschen weiß, wovon er redet.
Auf jeden Fall, das ist ja total wichtig.
Ja, und bei King war das dann so, die haben vorher ein Interview geführt. Und danach ein Interview. Und das finde ich ganz gut für diese Hardcore-Szenen, dass dann halt auch wirklich mit in den Porn kommt. Also am Anfang wird freust du dich auf die Szene? So, ist es dein Ding, submissiv zu sein? Bla, 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 kannst du ein bisschen was erzählen? Und nach der Szene eben auch, und wie fühlst du dich jetzt? Und danach, ich sah total zerstört aus und so, aber ich habe so geglowt. Man hat so gesehen, dass ich das geliebt habe. Ich war in meinem Space. Und das ist, finde ich, zum Beispiel eine gute Möglichkeit, diese Hardcore-Sachen einzuordnen. Na klar kann der Konsument, die Konsumentin, die können das skippen. Natürlich, das ist ja in deren Verantwortung zu sagen, so habe ich keinen Bock mehr, das Vor- und Nachinterview anzugucken. Aber du bietest es an. Man hat den Kontext, wenn man ihn haben will, und den sollte man auch geben. Und ich finde, das wäre eine gute Möglichkeit.
Total. Ja, es gibt ja auch voll gute Beispiele für solche Bilder. Ja. Schön. Ja. Spannend. Ja, kennst du Ultimate Surrender von King?
Nee. Okay. Oh Mann. Wir fragen uns schon den ganzen Abend, kennst du das? Und immer, nee. Kennst du das? Nee. Wir kennen einfach gar nichts. Also ich finde es ganz wichtig, diese Alternativ und Mainstream und diese Begrifflichkeit ein bisschen zu hinterfragen. Weil ich finde es auch schade, wir sind in einem Metier, das vielleicht von der Gesellschaft ein bisschen außen vor ist oder das so ein bisschen, weiß ich nicht, wo Leute auf jeden Fall nicht so viel drüber wissen. Und genau das sollten wir ja verändern. Genau. Und wenn wir uns jetzt anfangen, irgendwie so in dieser Porn-Bubble irgendwie so jetzt in Schubladen zu packen und uns irgendwie gegenseitig zu beurteilen auf Grundlage dieser Sachen, finde ich das ein bisschen schade. Und ich finde das schade, wenn dem Mainstream mit so einer Überheblichkeit begegnet wird. Ja. Weil manchmal finde ich es auch, es ist so ein bisschen so Nase hoch, ach, du siehst aus wie eine Barbie, du bist Mainstream. Ja, okay, voll. Ich rede mal mit dir, aber so.
Ja, ja.
Und voll. Das finde ich ganz schön heftig.
Oberflächlich so. Einfach.
Ja.
Und ja.
Am Ende ist es auch eine Geschmacksfrage, ne?
Ja,
also
natürlich.
Manche Leute, und ich bin ja selber queer. Surprise, surprise. Und ich finde es manchmal auch schade, wenn queer so instrumentalisiert wird für dieses, weil sobald was queer ist, cool, Alternative oder so. Und das ist so, ich finde es auch manchmal meiner Sexualität gegenüber so ein bisschen instrumentalisierend. Weil es gibt auch tollen Mainstream-lesbischen Porn, den man vielleicht als Mainstream bezeichnen würde. Und nein, der spricht nicht nur Männer an.
Ich weiß halt genau, was du meinst. Aber also, und vielleicht als kleines Add-on zu dem, was du gerade gesagt hast. Egal welches Label irgendwie eine Pornografie trägt, wenn die Personen das performen, worauf die auch Bock haben, wie du es gerade auch beschrieben hast, dann macht das die Szene gut. Ja. Also wenn du zwei Frauen castest, die mega Bock haben auf diese Sachen und nicht nur ankreuzen, ja, heute kann ich auch mal hier mit der Frau da irgendwas machen. Und du merkst, dass da irgendwie ein Interesse ist, ja, dann ist die Szene halt auch gut.
Ja, richtig.
Für mich sind Szenen ja immer nur schlecht, wenn ich denke, ja, die haben ja null Bock. Ja. Das ist ja schrecklich, ich kann es gar nicht angucken.
Voll.
Ja, das will ich sehen eigentlich, egal was ich sehe.
Ja, ja, es muss irgendwie, ja genau, die Leute müssen Bock drauf haben und dann kann das halt jede mögliche Art von Szene sein.
Ja.
Und dann ist es halt auch trivial, irgendwie von mir zu sagen, das ist unethisch, nur weil ich denke, es ist nicht mein Geschmack. Also wie überheblich.
Ja, natürlich. Ne?
Also
ja,
das
natürlich
ist halt schon, das wäre irgendwie schon krass. Alles gut.
Nee, sowas kann ich auch irgendwie nicht so ernst nehmen, ja, sowas, wenn mir jemand so begegnet.
Ja,
das
ja.
Das ist wirklich komplett überheblich.
Also ja, ich finde da sollte man irgendwie ein bisschen Brücken schlagen. Ja, und zu diesen Girl-Girl-Szenen, ich weiß auch total, was du meinst. Es gibt, also wenn ich mit einem Mädel gedreht hat, das überhaupt nicht into Girls ist, das merkt man halt dann. Und dann ist man so total zögerlich und denkt sich so, scheiße, was kann ich an dir machen? Ich finde, alles fühlt sich gerade schlecht an. So, ich will dich gar nicht richtig anfassen. Shit. Und dann, ja, es ist
das ganz, ganz schrecklich.
Und gleichzeitig, das Ding ist, ich habe mit Julie Love das letzte Mal drüber geredet, wenn zwei so Mädels zusammenkommen, ist das ja auch vielleicht voll okay. So, ne? Also wenn die dann beide so ein bisschen mehr, wenn das für die beide mehr Performance als Authentizität ist, so, okay.
Stimmt.
Oder wenn halt zwei Frauen, die auch Frauen toll finden, zusammenkommen, auch gut. Ich glaube, dieser Mix ist halt dann scheiße.
Ja.
Weil dann die eine fühlt sich unwohl, die andere fühlt sich irgendwie auch unwohl.
Ja.
Und das sollte man ein bisschen abchecken, so.
Voll.
Es sollte zwei verschiedene Kästchen geben. Findest du es wirklich geil oder machst du es nur für die Kamera?
Sehr gute
und
Idee.
Auch zu sagen,
und das
oder?
Ist, ja, und ich will nur sagen, das war wahrscheinlich auch gerade überheblich von mir, weil ich meine persönliche Präferenz gesagt habe. Ja,
du hast gesagt, was du gut findest.
Was ich gut finde, ja. Weil natürlich, ich verstehe auch, dass man Sachen auch für Geld macht, einfach irgendwo.
Ja.
Wenn man denkt, ja, ich habe jetzt Lust, hier eine homoerotische Szene zu drehen, obwohl ich da nicht drauf stehe, aber ich werde so und so bezahlt, dann mache ich das halt.
Ja.
Und dann ist das natürlich auch vollkommen gut.
Und ich finde es ja vielleicht auch nicht schlimm, es erregt mich nur nicht, aber natürlich kann einen weiblichen Körper mir gegenüber, ich kann den anfassen und ein bisschen so tun, als würde mich das geil machen, macht's nicht, aber Spaß macht es mir auch, aber es macht mich halt nicht an.
Ja.
Genau.
Ja.
Aber es ist genau, das ist ja auch valide. Das ist, wenn sich beide dafür entscheiden und dann ist es vielleicht mit dem Ziel, okay, wir wollen jetzt männliche Augen irgendwie oder wir wollen jetzt Mann damit irgendwie reizen. Ja gut, dann ist es das Produkt. Weil im Grunde ist es ja auch immer nur noch ein Produkt. Wir müssen uns ja auch nichts angucken, was wir uns nicht angucken wollen. Es ist ja alles einfach nur ein Angebot und auch eine Geschmacksfrage und so. Und deswegen sollten wir ein bisschen aufhören, ja, irgendwie zu beurteilen, was wer mag. Wenn es existiert, dann mag es jemand wahrscheinlich.
Ja.
Und wir sollten auf jeden Fall über die Bedingungen, wie Porn produziert wird, reden können. Und ich glaube, das können wir aber besser, wenn wir nicht anfangen, uns in der Branche mit den DarstellerInnen, die happy sind mit dem, was sie machen und bei Produktionen sind, die darauf Rücksicht nehmen, wenn die sich anfangen zu zerpflücken und zu sagen, dein Produkt ist unethisch. Wenn es unethisch produziert ist, ja, aber ist es oft nicht. Es ist einfach nur nicht dein Geschmack. Und du denkst, vielleicht ist es irgendwie schädlich für irgendwen oder so, keine Ahnung, aber ja. Let's talk about it.
Ja. Ja. Wirst du viel von solchen Meinungen dann, wirst du damit viel konfrontiert? Musst du dich viel rechtfertigen in letzter Zeit? Oder?
Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich habe das Gefühl, dass es oft so mitschwingt, wenn ich dann doch mal mit Produktionen drehe, die sich selber vielleicht als feministisch oder alternativ bezeichnen. Ich habe das Gefühl, dass ich da halt eher so ein bisschen, weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass die Energie dahinter ist, dass ich einfach, ja, ich werde schon ernst genommen als Mensch, aber dass ich irgendwie, dass da immer so eine Lücke von Connection ist, die es total schwer ist, irgendwie zu überbrücken. Und ich auch zum Teil ein Problem habe mit dieser Scheinheiligkeit so ein bisschen, weil ich weiß, dass gewisse Produktionen vielleicht irgendwie sagen, das und das ist nicht gut, wenn so produziert wird, aber gleichzeitig produzieren sie ja auch Porn und sagen dann vielleicht einerseits, hab bitte so Sex, wie du Sex haben willst, aber wir brauchen halt das und das und das und das und das und das. Und dann denke ich mir so, ja, genau, richtig, das ist valide, dass du das und das und das und das und das brauchst, aber dann, also dann habe ich ja doch Vorgaben und das ist ja okay, wenn ich Vorgaben habe, aber dann tu nicht so, als wärst du privat bei mir im Schlafzimmer, weil das bist du nicht und das ist auch okay.
Natürlich, es ist halt ein Job.
Ja, und ich mag diese Scheinheiligkeit nicht ganz so.
Ja.
ich mag Scheinheiligkeit nicht ganz so, ganz hard take. Und ja, also das merke ich so ein bisschen. Ja, und ich glaube, deswegen bin ich sehr froh, dass Lea mir gesagt hat, sie nimmt mich als Mainstream wahr, weil es wird mir nicht oft gesagt, ich habe nur das Gefühl, die Energie wird mir oft gegeben. Ja. Und sie hat es aber endlich mal gesagt, weil wer sagt das? Mhm. Ne? Ja, weil das ist ja kein Kompliment. Nee. Also es war nicht wirklich als Kompliment gemeint, es war auch nicht böse von ihr gemeint, aber es war halt einfach so, ja.
Ja, ja, es ist ja nie böse gemeint, aber da ist, es gibt halt auch oft viele Vorurteile so generell, was unsere Branche betrifft. Und dann wird man damit so konfrontiert, so hintenrum, wie du das auch vorhin schon meintest, und das ist anstrengend.
Und meine Erfahrung ist, deswegen mag ich den Podcast so gerne, dass wenn man anfängt mit Leuten zu reden und würden Leute auch mal ein bisschen miteinander reden und nicht immer nur in ihrer Bubble drin. Ich rede auch in meinem Podcast mit Leuten, mit denen würde ich privat, mit denen wäre ich privat nie in die Gelegenheit gekommen, mit denen zu reden. Ein Egon Kowalski zum Beispiel. Ja, kennst du Egon Kowalski? Okay, das ist so ein großer deutscher Pornodarsteller. Und der ist halt auch sehr Mainstream, würde man sagen. Und halt auch manchmal so Frauenbild. Naja, okay. So mit dem würde ich mich nie unterhalten. Ich hatte tatsächlich, ich sag nicht, dass er mein bester Freund werden würde, aber ich hatte Gespräche mit ihm, die, wo ich wirklich auch teilweise überrascht war und mir so dachte, ach krass, das hätte ich von dir jetzt gar nicht erwartet. Und dann denke ich mir so, Gabi, warum hättest du nun das nicht erwartet? Ja, ist da vielleicht ein bisschen Vorurteile von dir selber irgendwie mit drin? So, also es lohnt sich total. Du musst ja nicht irgendwen heiraten, nur weil du ein Gespräch mit ihm hast. Aber ein Gespräch in der Regel lohnt sich irgendwie immer. Es ist wirklich schön gesagt. Cool. Also es ist wirklich richtig nice. Und deswegen, ja, ihr hört, ich rede gern. Ja, aber deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, da auch.
Also auf mehr Gespräche.
Mehr Gespräche und versuchen nicht im selben Süppchen zu kochen.
Ja, ja.
Weil wenn wir eh dasselbe denken, dann können wir einen Abend lang da sitzen und uns die ganze Zeit Honig ums Maul schmieren. Dann sagst du ja genau und ich ja genau, ja genau. Und dann?
Ja genau.
Aber, aber am Ende des Tages ist es doch auch viel geiler, mal mit wem zu reden, der vielleicht hier oder da auch mal was sagt, was uns irritieren könnte.
Das stimmt.
Weil nur dann kommst du ja auch irgendwo hin.
Ja. So. Ja. Wenn es nicht so aus so einem, ich habe krasse Vorurteile dir gegenüber und versuche dir meine Meinung aufzudrücken oder so ist, dann definitiv.
Ja, das ist es ja. Also die Leute, die in den Podcast kommen, sind ja interessiert an einem Austausch und also da geht's nicht so, die wollen einfach darüber reden, was sie irgendwie gerne machen und was sie gut machen und was sie sexy finden.
Ja.
So,
und das ist halt ganz cool. Und das ist ja auch wichtig, sich zu verknüpfen. Und so, wie arbeitest du? Was ist dein tägliches Brot? Wie machst du das?
Und nur so machen wir die Branche, finde ich, auch safe, wenn wir Leute dazu encouragen, du kannst mit jedem reden. So, du brauchst auch nicht nur mit deinen Freunden reden können und du kannst auch branchenübergreifend oder du kannst auch mit mir reden, wenn du aus der Alternative-Szene kommst, weil im Grunde ist es überhaupt nichts anderes.
Nee. So. Ja. Und vielleicht sind Abläufe anders und das ist ja irgendwie spannend.
Ich finde auch zum Beispiel auch eine Sache, die ich so ein bisschen schwierig finde, wenn man halt irgendwie weiß, ich arbeite jetzt für eine Firma, die sagt, sie macht ethischen Porn, ist vielleicht die Hemmschwelle. Stell mal vor, es passiert da wirklich was am Set. Aber dann war das für eine Firma, die sagt, also die Firma kann ja gar nicht von Anfang an sagen, ich mache ethischen Porn, das obliegt ja eigentlich, nicht nur eigentlich, das obliegt den DarstellerInnen zu entscheiden, ob das auf einer ethischen Basis passiert ist oder nicht. Und zu sagen, wir sind eine ethische Produktionsfirma, I would like to talk to your performance, please.
Und es gibt leider einfach Beispiele, die solche Labels benutzen und was anderes hinter den Kulissen präsentieren.
Ja.
Das ist leider einfach so.
Richtig.
Ja.
Ja. Und das macht halt den Work-Environment einfach teilweise, also nicht sicherer, sondern im Gegenteil.
Toxischer.
Ja.
Sowas zu sagen über sich selber und dann das nicht, ja. Definitiv.
Ja. Also ja, sowas ist mit Vorsicht zu genießen und wir sollten da ja genau ein bisschen drüber irgendwie quatschen.
Ja.
So, jetzt haben wir noch 10 Minuten. Ja. Ich würde dich noch mal einer ganz kurz gerne fragen, wie bist du denn überhaupt in das ganze Sex-Work gekommen? War das
wie
dir schon,
abgerutscht
war
bin,
das dir schon immer, wie bist du abgerutscht? Ja, genau.
Ja, das war 2015 mit dieser Regisseurin/Fotografin. Ich habe damals so einen Aufruf gesehen, dass sie Performerinnen sucht für ihren zweiten lesbischen Kurzfilm und ich habe ihr einfach geschrieben.
Das war erstmal lesbischer Kurzfilm, kann ja auch eine Story sein, muss ja erstmal nicht sexy sein. Also.
Das stimmt, das war aber schon Porno. Okay, war schon klar, pornografisch. Und ich hatte noch nie was mit Modeling oder Nacktheit oder so zu tun. Ich bin eigentlich auch super also ich bin, sagen wir mal, nicht sonderlich exhibitionistisch eigentlich gewesen, ja. Wahrscheinlich. Und ich hatte trotzdem den Drang, als ich den Aufruf sah, der zu schreiben. Mhm. Ich glaube, ich habe irgendwie sowas gesucht, so eine Aufregung oder sowas. Mhm. Und das hat sich mir dann geboten und ich habe sie angeschrieben und gesagt, ich habe da Lust zu. Sie wollte das dann mit mir drehen und ich habe mir aber rausgenommen, auch zu sagen, ich weiß nicht, ob ich es wirklich mache, weil ich komme nicht aus dem Bereich. Ich bin interessiert, aber wenn ich am Set bin und denke, nee, doch kein Bock, gehe ich. Ja. Und sie so, ja, okay, cool, machen wir so. Und so ist das irgendwie passiert. Dann haben wir den Film gedreht, auch super handgemacht, super klein. Also es gab nur die Co-Performerin und sie. Die arbeitet sowieso sehr minimalistisch immer. Wir arbeiten immer noch zusammen. Wir haben schon ganz viele Filme miteinander gemacht und jetzt auch dieses Jahr einen gemeinsamen Film gedreht in Co-Regie, den ich jetzt schneide.
Ist es der, wo ich auch für gecastet wurde? Und du
das
hast
ist mein Film, den ich mit Cheeks gemacht habe.
Den du mit Muri gemacht hast? Oder?
Ja,
genau. Ich bin dir immer noch böse.
Ah. Nein.
Ja, es hat ein Casting gemacht und ich wurde nicht genommen, aber ist okay. Ist okay.
Das hatte so mit innerpolitischen Dingen zu tun nach der Produktion.
Alles gut, das ist ein Scherz.
Nee, unsere Zeit kommt hoffentlich noch.
Ja, sehr gerne. Oder? Ja, voll gerne. Deswegen habe ich dich vielleicht ja auch ganz eigennützig. Aber hattest du davor, bevor du, weil das ist so krass, man sagt ja zu so einer Produktion, die halt pornografisch ist, hattest du vorher jemals irgendwie in deinem Kopf so Sexwork, sexy Stuff irgendwie?
Nein.
Es ist wirklich einfach so.
Das war, ich habe das gelesen und dachte, ich schreibe da jetzt.
Ja, Hammer.
Und habe mich krass da so drauf eingelassen.
Ja, genau. Und dann hat es dir so gut gefallen, dass du halt...
Ja, das war irgendwie sehr, ich weiß, das sagt man immer und das ist auch irgendwie so ein bisschen blöd zu sagen, Porno befreit, aber die Dreharbeiten und das war für mich damals befreiend,
ja.
Weil ich mich, glaube ich, was getraut habe, was ein riesiges Tabu dargestellt hat und ich habe so Regeln in meinem eigenen Kopf gebrochen. Ich glaube, das war daran für mich so gut, eine gute Erfahrung. Und dann habe ich mich natürlich mit der Szene beschäftigt. Dann hatten wir eine Premiere mit dem Film auf dem Pornfilmfestival. Und dann wurde ich konfrontiert mit dieser Szene und mit den Menschen und mit den Meinungen und mit dem Anspruch an solche Filme. Und das war super überwältigend und total schön und hat mich sehr gecatcht.
Ja, mega, ein toller Einstieg. Und dann ist man so gefesselt und dann kann man eigentlich also wie da mit diesem Gefühl dann irgendwie sagen, ach, nee, danke. Möchte ich nicht mehr haben, aber du hast gemerkt in dem Moment, davon hätte ich irgendwie gerne mehr.
Ja, genau, aber das ging sehr, sehr langsam und ich habe dann noch was gedreht, auch eher in diesem sehr, sehr nischigen kleinen Bereich und damit meine ich so, eine Person will einen Film machen und macht das sehr handgemacht. Da war noch keine Produktionsfirma oder sowas dahinter. Ich wurde dann auch irgendwann in den ersten Jahren von Beate Use übrigens angefragt und habe abgelehnt, weil ich Angst hatte vor der Reichweite.
Ja, okay, krass. Ja, aber wer weiß.
Seitdem nie wieder.
Aber wer weiß. Guck mal, jetzt bist du doch bei Beate Use.
So findet man sich dann.
Ja, voll. Ja,
genau, das war der Start. Also ein sehr langsamer Start.
Ja. Aber das ist auch manchmal ganz gut.
Ja, das hatte natürlich auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich Angst hatte, mich zu outen.
Ja.
Okay. Weil ich habe jetzt nicht einen Film gedreht und meiner Familie davon erzählt. Und das war eine sehr große Hürde für mich.
Ja.
Mich überhaupt, auch von meinen Freundinnen und so, das war mit viel emotionaler Arbeit verbunden.
Hast du das gemacht dann? Also hast du stückweise dann erzählt, Schritt für Schritt, womit du dich...
Okay. Ja, weil ich hatte nie Scham, dass ich Lust habe auf diese Arbeit. Und dann dachte ich, es macht keinen Sinn, irgendwas zu verheimlichen, was sich so gut anfühlt. Natürlich ist das eine Branche mit Problemen und dies und das, aber also mich nackt zu zeigen und erotische, explizite Sachen zu drehen, war immer gut.
Ja. Da steckt ja auch Überzeugung hinter. Und wenn du irgendwie Interesse hast daran, dass die Menschen in deinem Leben dich irgendwie kennen als die Person, die du bist, dann gehört das dann halt auch irgendwann dazu.
Ja, genau.
Und dann muss man wahrscheinlich irgendwann in Kauf nehmen. Also ich verstehe auch Leute, die so Bereiche in ihrem Leben haben und sagen, das ist wirklich privat für mich und ich möchte das keinem erzählen. Das ist total okay. Aber für mich ist auch immer der Weg gewesen, ich erzähle das und wenn du dann nicht mehr Teil meines Lebens sein willst, dann entscheidest du das, dann bin ich darüber traurig.
Ja.
oder auch nicht. Ja. Aber ich gebe dir das in die Hand. Also du verdienst als Person in meinem Leben die kompletten Informationen und du machst dann damit, was du möchtest. Genau. Und aber das darf auch Schritt für Schritt gehen. Und wie gesagt, es darf auch nicht sein. Also jeder ist da.
Eben, das stimmt.
Kein Outing-Zwang, also nein, überhaupt nicht.
Nein, gar nicht. Ja. Das war nur mein Weg. Und mir war das dann irgendwie für mich wichtig. Und ja, ich habe schon in Kauf genommen, dass sich Leute von mir abwenden. Ich hatte halt wahnsinnige Angst, gerade was so Eltern betrifft, ne?
Ja, ist ja auch ein Thema, wo man ja insgesamt jetzt nicht unbedingt mit seinen Eltern drüber reden will. Also es geht ja nicht so, ich habe jetzt einen crazy Job und du machst dir irgendwie Sorgen um mich, weil der Job ist so weird. Sondern es geht ja auch darum, oh, Mama, Papa, ich habe Sex. So. Ja, darüber will man ja vielleicht auch nicht unbedingt das auf den Tisch packen.
Nee, das stimmt. Und ich hatte ja schon irgendwie kein Stein im Brett, weil ich mich als Lesbe geoutet habe. Plus ich bin nach Berlin gezogen. Das ist auch katastrophal.
Ja, und dann rutschst du halt ab, ne?
Also bin ich auch noch abgerutscht. Ich weiß nicht. Das war halt schwierig.
Ja, manchmal kommen alle so eine Sachen halt aufeinander, aber weil das dann so wie ein Domino-Effekt ist und dann sieht das für Leute aus wie abrutschen, weil sie schon diese Sachen in einem Shaming-Licht irgendwie wahrnehmen. Aber für dich ist es so, es ist Dominostein nach Dominostein, weil ich mir immer mehr erlaube, ich selber zu sein. Ja. Und es fühlt sich immer geiler an und deswegen I go for it. Ja, ich rutsche aber nicht ab, Mama, Papa.
Nein,
lebe jetzt mein fullest self. So.
Ja. Und das meine ich jetzt auch ein bisschen humorös, ne?
Ja, mit
abrutschen.
Ja.
Ich hoffe, das haben alle verstanden.
Ja, eigentlich, ich glaube, das haben alle verstanden. Ja, ihr Lieben, danke. Hier ist sehr, sehr viel passiert in der Zwischenzeit. Leute sind rausgegangen, Leute sind reingekommen. Ich versuche mich davon immer nicht verunsichern zu lassen. habt ihr vielleicht Fragen an Jasko und mich, die ihr stellen wollt? Ach, guck mal, da kommt schon der nächste Performer, die Dominique aus dem Insomnia. Kennt ihr das Insomnia? Wer kennt das Insomnia? Ja. Und das ist die tolle Inhaberin vom Insomnia. Die hat euch eine Menge coole Sachen zu erzählen. Ihr müsst unbedingt bleiben. Aber ja, habt ihr erstmal noch Fragen? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja, letzte Chance, ihr Süßen. Vielleicht noch eine Frage. Wenn nicht, dann nicht. Kein Problem. Ihr findet ganz viel weiteres Gequatsche. Im besten Sinne im Podcast Liptease. Ihr findet den, wie gesagt, überall, wo es Podcasts gibt. Und dann würde ich sagen, Dankeschön, Jasko, dass du da warst.
Danke, Gabi.
Und ich hoffe, dass wir uns demnächst wiedersehen.
Sehen.
Ja. Ihr könnt gespannt sein. Vielleicht kommt da was. So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz schönen restlichen Kinky Market. Bleibt hier für Dominiques Talk. Ich weiß gar nicht genau, was sie macht. Lass uns überraschen. Und ja, ich baue jetzt gleich noch hier dieses wunderschöne Banner ab. Das bin übrigens ich, falls ihr es nicht erkannt habt. Ich sage so, es ist auch ein bisschen eigen. Wie nennt man das? Egal. Ich höre jetzt auf, ich entlasse euch. Dankeschön, dass ihr da wart. Und meine Freundin teilt noch Sticker aus. Und die solltet ihr euch auf jeden Fall mitnehmen. Und dann checkt uns aus. Und wenn ihr dann den Podcast gehört habt, sind wir auch sehr, sehr happy über Bewertungen und Follows auf Instagram. Wir sind im Wachsen und wir wollen das noch eine Weile weitermachen. Und da sind wir auf Support angewiesen. So, danke Jasko. Und danke euch.
Danke, Gabi.
So, ihr Lieben, und jetzt möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass wir eine Live-Podcast-Aufnahme bald haben, wo ihr vielleicht vorbeikommen möchtet. Die ist in Berlin im Sage Beach am 9. Juni von 14 bis 15 Uhr im Rahmen vom Kinky Beach Festival, das Insomnia organisiert. Das ist über Pfingsten. Vielleicht haben einige von euch ja am Pfingstmontag frei. Ihr habt Bock, vorbeizukommen. Gleichzeitig ist das eben auch so ein bisschen mein Geburtstagswochenende. Deswegen kann ich da mit dem einen oder anderen gerne anstoßen. Ich freue mich ganz doll. Ich bin auch am Sonntag und Montag da. Und am Montag ist dann eben unsere Live-Podcast-Aufnahme. Ich habe einen tollen Gast, eine tolle Gästin. Und ich glaube, das wird ganz spannend. Und vielleicht sehen wir uns ja da. Ich würde mich freuen.